So. Eine neue Reihe beginnt und wir haben überlegt, das wollen wir ab und zu mal machen, mal durch so einen ganzen Brief mal durchzugehen. Also nicht komplett, das schaffen wir nicht, aber so in Häppchen. Erste Frage gleich mal vorneweg, wer von euch kriegt denn noch gerne Post? So richtig mit Hand geschrieben und so. Also nicht E-Mails, ne? Genau. Kommt ja immer ein bisschen drauf an, von wem die Post ist, ne? An einem Tag lagen mal drei verschiedene Briefe im Kasten. Einer war von Lotto Faber, obwohl ich gar nicht spiele. Persönlich, maschinell erstellt. Gleich ab in den Papierkorb. Der nächste, den konnte ich nicht ignorieren, Polizeidirektion Oberhessen. Uiuiui, 15 km/h zu schnell in Angenrot. 50 Euro bitte. So ein Mist. Und da hat ein Brief von einem unserer Kinder. Hallo Papi und Mama, ich wollte euch einfach mal einen ermutigenden Gruß schreiben. Herrlich. Das ist ein Brief, über den man sich freut. Jetzt haben wir ja auch einen von mehreren Briefen. Wir gehen davon aus, dass hier auch immer Leute sind, die nicht schon immer alles kennen. Die Bibel ist ja auch eine Sammlung von echten Briefen, die geschrieben worden sind an Gemeinden und die durch Gottes Geist ihren Weg in die Bibel gefunden haben. Jetzt ist die Frage, Jakobusbrief, was ist das? Werbung, Ermahnung, Liebesgrüße. Lohnt sich das überhaupt zu lesen? Da haben sich so verschiedene Leute ihre Gedanken gemacht. Ich bringe euch mal zwei Zitate. Was für eine strohene Epistel, schreibt Martin Luther. Er ist der Meinung, da ist nicht so viel zu holen darin. Und später noch krasser, Jeckel, das ist der Jakobus, wollen wir schier aus der Bibel stoßen, hiezu Wittenberg. Hat er echt rausgelassen, 1520. Luther meint, dieser Brief steht im Gegensatz zu Paulus, da kommen wir später noch drauf. Er meint, da ist zu viel vom Machen die Rede, zu wenig von der Gnade. Dem ist kräftig widersprochen worden, deswegen habe ich unten mal den Theologen Friedrich Oettinger zu Wort kommen lassen. Der hat gesagt, die Epistel Jakobi ist unter allen die tiefsinnigste Epistel. Johannes hat die Höhe und Jakobus die Tiefe, Petrus die Länge und Breite an Jesu ersehen. Also sehr unterschiedliche Statements zu diesem Brief. Und wie wir im Ankernkurs schon festgestellt haben und nächstes Mal noch vertiefen, muss sich am Ende auch ein Theologe oder ein geistlicher Lehrer mal vom Wort Gottes selbst korrigieren lassen, egal wie berühmt er ist. Tatsächlich gab es in den ersten zwei Jahrhunderten immer wieder Überlegungen, den Jakobus vielleicht doch aus der Sammlung der Bibel irgendwie rauszuschmeißen. Und ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich gerade dieser Brief so umkämpft? Bis heute. Und meine These ist, weil er so herrlich unbequem ist. Und an manchen Stellen so konkret, dass man ihn entweder ärgerlich weglegt oder hinhört, zuhört, sich wecken lässt und vielleicht auf einen Weg kommt, der dem Glauben auch ein bisschen aus der theoretischen Idee ins Leben holt. Okay, heute ist ein bisschen Einführung. Meine Frage ist, könnt ihr jetzt mal so ein kleines Quiz machen, von wem ist dieser Brief eigentlich? Es könnte man sagen, von Jakobus, steht ja oben drüber. Wüsstest du auf Anhieb, wer gemeint ist? Es gibt ja im Umfeld von Jesus, Bibelleser wissen mehr, mal mindestens drei Jakobusse, die theoretisch in Frage kommen könnten. Das ist ein bisschen Bildungsveranstaltung heute. Erstens, Jakobus der Ältere. Das ist der Jakobus, der Bruder von Johannes ist, ein Sohn von Zebedäus, das waren auch Fischer. Der gehörte auch so zur engsten Jüngerschar. Jesus hat ihn berufen. Markus 3, Vers 17 zum Beispiel finden wir ihn in einer Liste. Und wir erfahren, dass dieser Jakobus als einer der ersten Märtyrer 44 nach Christus hingerichtet worden ist für seinen Glauben. Also war es der, hat er noch einen Brief geschrieben, vorneweg. Oder B, Jakobus der Kleine. Konnte man zumindest am Größenunterschied irgendwie klar machen. Markus 15, 40, der Sohn von Maria und Alphaeus, ebenfalls einer der 12 engeren Jünger. Oder Jakobus, der Bruder des Herrn, oder vielleicht müsste man sagen, der Halbbruder von Jesus. Die Bibel erzählt uns ja, dass es nach Jesus Maria noch weitere Kinder hatte. Und in Markus 6 erfahren wir zum Beispiel, wie seine Geschwister und seine ganze Familie Jesus für einen Spinner hielt. Das sprechen die da auch aus und die Bibel überliefert das auch. Jakobus war einer, der mit Teilen seiner Familie gesagt hat, also Jesus, ehrlich gesagt, der hat sie nicht mehr alle. Das soll ja in den frömmsten Familien vorkommen. Aber Jakobus muss irgendwann irgendwie seine Sicht geändert haben. Und ja, ahnt es schon, mit der Mehrzahl der Ausleger meine ich, das ist der, der den Brief geschrieben hat. Gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Jakobus, der Bruder des Herrn, eröffnet seinen Brief mit Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in Streuung. Seid gegrüßt. Knecht Gottes, auch ein spannender Titel, ne? Also im Griechischen steht da Doulos. Das ist ein Sklave, einer, der jemandem anderen gehört und sagt, ich mache das, was du sagst. Ist auch mal ein Ehrentitel, oder? Hier wohnt Doulos, Stefan Penzig oder so. Jakobus hätte ja auch schreiben können als Überschrift, um gewissermaßen seinem Schreiben ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Hier schreibt der echte Halbbruder des ruhmreichen Jesus. Er lässt sich herab, euch ein paar wichtige Infos durchzustellen. Aber so beginnt Jakobus seinen Brief eben nicht, sondern er schreibt Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und damit signalisiert er etwas, was wichtig ist. Er gehört dem Herrn. Ich gehöre ihm. Jesus ist nicht einfach irgendwie mein Bruder, sondern Jesus bestimmt über mich. Etwas ist passiert. Und das erschließt sich übrigens auch durch andere Stellen in der Bibel. Nach der Auferstehung von Jesus wird er in der erwartungsvollen Gruppe der Jünger genannt und Jüngerinnen, die ab Pfingsten begannen, überall von Jesus zu erzählen. Plötzlich ist er da, wartet mit den anderen, dass Jesus sein Versprechen wahrmacht. Apostelgeschichte 1. Paulus benennt ihn auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, als einen der befragbaren Augenzeugen für den auferstandenen Herrn. Also da hat er noch gelebt und hat gesagt, Leute, kommt euch alles komisch vor, aber meldet euch mal bei Jakobus, der war live dabei. In Galater 2, Vers 9 wird er eine der Säulen genannt. Das ist schon auch ein interessanter Titel, oder? Und später in Apostelgeschichte 15 erscheint Jakobus als eine Autorität in strittigen Gemeindefragen. Oh, wie sehr wir manchmal so jemand bräuchten. Im Ringen zwischen traditionell jüdisch geprägten Christen und frisch gebackenen Heidenchristen erleben wir Jakobus da ein Stückchen als Vermittler. Und er ist später der Leiter eigentlich der ersten großen Gemeinde in Jerusalem. Noch eine kleine Randbemerkung, verschiedene außerbiblische Quellen, sehr interessant, es gibt ja Texte außerhalb der Bibel, die die Bibel auch bezeugen, die berichten später, dass Jakobus von seinen Gegnern, während er predigte, im Jahr 62 war das ungefähr, gesteinigt wurde. Das scheint also ein gewisses Berufsrisiko zu sein, wenn es in der Verkündigung nicht nur darum geht, dass alle dem Redner zustimmen. Was wichtiger ist, Jakobus hat ein eigenes Bekehrungserlebnis gehabt. Das wird ganz klar, dass sein Leben umgekrempelt hat und ihn zum Doulos, zum Knecht, zum Diener, zum Nachfolger gemacht hat. Und ich habe schon gedacht, das ist nicht belanglos, das mal festzuhalten. Denn egal, ob deine Mutter glaubt oder nicht, dein Opa in der Kirche war, dein Onkel ein Amt hatte irgendwo oder ob du unbeteiligt irgendwo mit etwas Wasser betröpfelt wurdest, oder ob du generell aus einer christlichen Familie kommst, was übrigens wunderbar ist. Du brauchst in jedem Fall eine eigene persönliche Jesusbegegnung. Verstehst du, deine Verwandtschaft rettet dich nicht, sondern Jesus rettet dich. Und wenn du Jesus als Herrn erkennst, der dich liebt und alles für dich tut, dann machst du sozusagen den Jakobus-Move. Und dann wirst du ein Nachfolger, sein Kind und übrigens auch ein Doulos, für den Jesus alles über allem ist. Noch ganz kurz, an wen schreibt der eigentlich? Ist ein bisschen auch so ein kryptischer Begriff, die 12 Stämme Israels, die gab es ja schon lange nicht mehr. Das ist hier kurz gefasst so eine Art Sammelbegriff für die Menschen aus dem Volk Israel, die begonnen haben, in Jesus den Messias zu sehen. Und mit Jakobus staunten seine jüdischen Brüder und Schwestern, jetzt erfüllt sich, wonach wir uns so lange gesehnt haben. Und Jakobus liegen besonders seine eigenen Leute am Herzen. Er hat gesagt, ich gehe jetzt nicht irgendwo hin wie Paulus oder so, sondern eigentlich die Leute, die so auch aus der Tradition kommen, die liegen mir am Herzen, denen will ich helfen zu verstehen, was Jesus bedeutet. Und in der Zerstreuung meint eben nicht, also alle, die beim Netflix gucken sind, sondern alle Leute, die irgendwo vereinzelt, zerstreut, zum Beispiel in Palästina und darüber hinaus gelebt haben und oft eben wirklich erstmal Einzelne waren, die an Jesus geglaubt haben, zum Teil Einzelne in der Familie. Und darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, dass das durchaus bis heute eine Herausforderung ist. Also für die schreibt Jakobus und darüber hinaus für alle Menschen, und das werden wir in dem Brief noch merken, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kriege ich denn eigentlich jetzt Glaube und Leben zusammen? Was ändert sich denn neben dem, dass ich sozusagen dem zustimme, dass Jesus der Retter ist? Was ändert sich denn in meinem Leben und wie kriege ich das gelebt, gerade wenn sich das nicht einfach lebt? So viel der Vorrede, jetzt geht's los. Wir steigen gleich ziemlich hardcore ein, wo Jakobus eigentlich seinen ersten Satz eröffnet. Freut euch, wenn ihr in unterschiedlicher Weise in Anfechtung kommt. Sagt ihr wahrscheinlich auch sofort Halleluja, das habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht. Verrückt ist nur, dass es in der Bibel eigentlich durchgängig immer wieder um das Leiden, um Probleme, um Hindernisse auf unserem Weg mit Jesus im Glauben die Rede ist. Die Psalmbeter können im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen. Und wir haben ja, danke Christian, vorhin schon was gehört davon. Wie Jesus selbst übrigens auch. Wie kommt Paulus da drauf? Was ist das eigentlich? Anfechtung. Anfechtung, das deutsche Wort, kann man so ein bisschen hören, kommt aus dem Schwertkampf. Also einer kommt auf mich zu und will mich in die Knie zwingen. Aber das griechische Wort, das dahinter steht, das hat eher oder stärker den Schwerpunkt einer ernsthaften Erprobung, eines Trainings inklusive Prüfung, mit echtem Schwierigkeitsgrad. Also nicht so eine Prüfung, wo alle schon vorher wissen, was nachher drankommt und dann 3 Wochen vorher schon der Alarm angemeldet wird und so. Also darum geht es nicht. Sondern tatsächlich darum, vielleicht mal zu checken, wo stehe ich eigentlich? Jetzt könnte mancher fragen, ja, aber nimmt mich Jesus denn nicht an, wie ich bin? Na klar. Aber nochmal, haben wir auch verschiedentlich schon drüber gesprochen, Jesus möchte gerne, dass du nicht bleibst, wie du bist. Dazu kommen wir an anderer Stelle noch. Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich war nie in der Feuerwehr. Ich weiß, dass wir Leute haben, die in der Feuerwehr sind. Aber was ich weiß von Jugendlichen, mit denen ich unterwegs war, dass in der Freiwilligen Feuerwehr es diese ewigen Übungen gibt. Ja? Abrollen, einrollen in einer bestimmten Geschwindigkeit, das wieder einsammeln, üben im Brandfall, wo finde ich was. Nicht alle rennen blind los und machen irgendwas. Das wird geübt und geübt. Warum? Nicht, weil einer Bock hat, die Leute durch die Gegend zu scheuchen, sondern weil der Ernstfall sich nicht anmeldet. Und wenn ich dann nicht weiß, wohin ich greife und wohin ich gehe und was ich jetzt benutzen muss, dann droht echte Gefahr, und zwar nicht nur die, die in Gefahr sind, sondern auch für die, die helfen wollen. Deshalb werden bestimmte Übungen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Seefahrt, immer wieder unangekündigt geprobt. Und dann zeigt sich, was sitzt, und was wackelt. Jakobus schreibt weiter, wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Also Gott macht es nicht, um dich in die Knie zu zwingen, sondern im Gegenteil. Vielleicht ist das so ein Bild nochmal heute für dich zum Mitnehmen. Gedanke, keine Ahnung, ob du den schon mal hattest. Jesus als Trainer. Schwierigkeiten, Krisen, Krankheiten, Kummer, Konflikte als Stärkungseinheiten, für die ich mich dann am Ende auch noch bedanken soll. Ja. Denn die Absicht von Jesus ist, dass mein Glaube wächst und reift. Achtung, was ich nicht gesagt habe, ist, du bist bestimmt krank oder in Schwierigkeiten, weil Jesus heute mal Lust hatte, dich mal auszutesten. Das habe ich nicht gesagt. Und das sollten wir uns übrigens auch verkneifen, anderen Leuten zu sagen, ja, als Lösung ihrer Frage. Aber dass Jesus uns zumutet, im realen Leben auszuloten, wer und was uns hält und auch wie man eigentlich im Glauben durchhält, das ist Teil des Evangeliums, ob uns das passt oder nicht. Glaube, der sich bewährt, bewirkt Standfestigkeit und Durchhaltevermögen. Hört sich anstrengend an, ist es auch. Wie nervt mich der nächste Konflikt in der Familie, in der Gemeinde, ein schwieriger Bruder oder Onkel? Wie zieht mich ein Kommentar runter, weil ich fromm bin? Wie wankt der Boden unter meinen Füßen nach einer Diagnose, die ich nicht erwartet habe beim Arzt? Oder wie verletzt mich und bringt mich ins Schwanken, in Vertrauensbruch, vielleicht in der Ehe, in der Familie? Oder eigene Fehler, deren Folge ich jetzt nicht wegreden kann, sondern die ich auch merke. Aber wenn man da durchkommt, wenn ich merke, wie ich getragen werde, wenn ich zum Beispiel die reale Kraft von Vergebung und Neuanfang spüre und wenn ich vielleicht auch mal gegen Widerstand meinem Herrn treu geblieben bin, dann reift Glaube. Und das ist eben kein Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus, zwischen Gnade und konkreter Nachfolge. Wir leben aus der Gnade und aus der Liebe, die uns geschenkt sind. Und wir wachsen und verändern uns ganz konkret auch durch Gottes Kraft auf dem Weg hinterher, der uns einfach auch manchmal durch so Stolperwege führt. Ob du das bewusst sagen könntest? Danke, Jesus, für das Training. Ist hart, aber Ausdruck deiner Liebe. Ein zweiter Gedanke, wie komme ich durch die Prüfung? Eine Frage, die Schüler oft bewegt, Fahrschüler auch. Menschen im Examen kennen die Frage, aber auch jeder, der gerade in Herausforderung, sei es psychisch oder im sozialen Gefüge oder durch eine Krankheit steht, der kennt das. Wie komme ich da durch? Und während die einen versuchen, durch Tricks sich durchzumogeln, das habe ich als Schüler übrigens auch versucht, hat nicht immer geklappt. Mein Lehrer hat mir mal ein Blatt weggenommen, das ich meinem Nachbarn zugeschrieben hatte. Da ging es um eine Matheaufgabe und ich ihm geschrieben hatte, schreib mir das Ergebnis auch bitte mit Lösungsweg. Musste ich dann mit einem Kommentar zusammen zu Hause vorzeigen. Also jedenfalls, sich da irgendwie durchzucheaten, ja, wie die Computerspieler sagen, das geht nicht. Damit komme ich auf Dauer nicht durch. Es gibt auch für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, oft keine Abkürzungen, wo man einfacher durch Prüfungen kommt. Und dann stehst du da, sitzt vor dem leeren Blatt oder am Krankenbett oder vielleicht hast du auch einen Weg zum Friedhof vor dir. Oder du sitzt allein, vielleicht als Schüler, kann passieren, weil du ja unbedingt so krass drauf sein willst und deine Entscheidungen von Gottes Wort abhängig machst. Und dann kommt, nach der Anfechtung, dann kommt der Zweifel. Zweifel ist nämlich was anderes. Zweifel ist ein anderes Wort. Ich würde sagen, Zweifel ist eine Folge der Anfechtung. In dem Wort stecken Zaudern und Zögern drinne. Die Gefahr der Trennung, sich wegzuwenden, sich abzusondern, wegzugehen, auch sich den Bedenken oder jeglicher Unklarheit hinzugeben. Und das wird sehr plastisch beschrieben. Also jeder, der schon mal Boot gefahren, ich hatte erst überlegt, ob wir das hier irgendwie machen können, aber der kennt das. Du sitzt in so einem Ruderboot auf dem See und hast dich halbwegs platziert. Wenn alles ruhig ist, kannst du da sogar schlafen oder picknicken, aber wehe, es steht einer auf. Also jetzt im Boot, ne, da fängt das Wackeln an oder wie man das von Freizeiten kennt, es kommen drei andere an der Seite und machen mal richtig Wellengang, dann wird es schon unbequem. Wellen kommen auf, jemand hat Lust, dich mal rumzuschubsen und dann, was ist dann? dann bin ich eigentlich nur noch mit Selbstrettung beschäftigt. Das Bild hier im Text ist ein unruhiger Seegang. Nochmal ein Hinweis darauf, deswegen finde ich den Jakobusbrief sehr gesund, dass Christsein nicht mit religiöser Wellness zu verwechseln ist. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, hatte ja mal diese Tour nach Ostafrika und dann sind wir von Tansania übergesetzt nach Sansibar auf einem Schnellboot. Also ich bin sowieso nicht so der Seereisende. Ich war nur froh, dass es schnell vorbei war, aber so schnell nicht, weil sich sozusagen das Boot immer über die recht kräftigen Wellen hinweggesetzt hat und ein paar Mal so durchgesackt ist. So, und das war praktisch die Gegenbewegung zu meinem Frühstück, das ich da noch hatte. Und das ging wirklich nicht gut. Aber es geht auch noch, deswegen habe ich mal das Bildchen hier drunter, auch um die scheinbar unaufhörliche Brandung wie an der Küste. Jetzt meine ich jetzt nicht so ein paar harmlose Wellchen, sondern also um diese Tiefe auch ernst zu nehmen, kommt einmal eine Welle, kommt zweimal eine Welle, ist gut. Aber dann stehst du mit deinem Boot quer und dann kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder und es hört nicht auf. Es kostet Kraft, stehen zu bleiben. Und dann regt mich der Zweifel zu panischen Bewegungen an. Dann suche ich Halt, ich checke meine Möglichkeiten. Ich habe nichts, ich denke, ich werde untergehen, ich höre auf zu kämpfen. Ich lasse mich vielleicht treiben oder, und das ist die Gefahr, vor der Jakobus warnt, ich überlasse mich dem Zweifel. Vielleicht mal so ein kurzer Moment Zeit für dich mal zu überlegen. Was ist so deine Brandung, der du dich ausgesetzt siehst oder, kommen wir gleich noch drauf, manchmal auch selbst ausgesetzt hast, das kann nämlich auch sein. Kennst du das, gibt es das, was immer wieder an deine Bootswand schlägt? Und dann ist die spannende Frage, wann kommt bei dir der Punkt im Sturm, an dem du dich nicht mehr an eigene Lösungen klammerst, sondern an Jesus? Wo du dich nicht mehr dem Zweifel überlässt und deinen panischen Reaktionen, ein Getriebener aufgepeitscht von Angst, mit der Frage, komme ich da durch? Vielleicht eine kurze Anregung habe ich neulich gelesen aus dem 21. Jahrhundert. Ich muss mein Lebensboot ja auch nicht in jede Brandung setzen. Ja? Es ist ja nicht immer nur so, dass Umstände oder andere daran schuld sind. Ich nenne jetzt mal bewusst das Stichwort Smartphone, Messenger, Nachrichten hier, Infos da, permanente Aufmerksamkeit, Infoflut. Noch eine Nachricht, noch eine Verschwörungstheorie, noch ein Predigtvideo, noch eine emotionale Botschaft. Und dann wundern sich manche, dass sie sagen, meine Seele, mein Inneres ist so hin und her getrieben und verängstigt. Aber das liegt auch an dir, weil du dein Boot in eine Brandung gesetzt hast, der immer wieder die Wellen, die negativen Wellen an dich heranspült. Und jetzt, was mache ich dann? Jakobus sagt, dann bittet im Glauben. Sagt mancher Mensch, jetzt geht es mir schon so schlecht, jetzt muss ich auch noch glauben. Das ist doch genau mein Problem. Aber was meint Jakobus damit? Im Glauben bitten heißt genau diesen Punkt, den ich gerade gefragt habe, die eigenen Möglichkeiten loslassen. Sich gerade jetzt nicht mehr an sich selbst, sondern an Jesus festzuhalten. Sich erinnern, gelten zu lassen, was er mir sagt. Und dass Jesus dir versprochen hat, ich bin bei dir, ich halte dich, auch im Sturm. Und vielleicht klingelt was bei dir, ein Sturmglöckchen möglicherweise. Da war doch was. Die Freunde von Jesus atemlos im Boot, voller Angst, scheinbar Gott verlassen, panisch und am Ende der Kraft. Aber Jesus mittendrin. Die Jünger schreien, und das darfst du auch, siehst du nicht, dass wir umkommen? Und mein Reflex ist, in Schwierigkeiten fast immer eigene Lösungen suchen. Ja? Das muss doch gehen, bis mir die Kraft ausgeht und die Ideen. Und erst dann komme ich an den Punkt, loszulassen, um mich an Jesus und sein Wort zu halten. Der Zweifel will, dass ich mich abwende und wegwende und auf meine Möglichkeiten und auf meine Komfortzone schaue. Glaube macht, dass ich mich im Zweifel zu Jesus hinwende und mich ihm verlasse und mich ihm überlasse und seinem Wort und seiner Weisheit. Es läuft was richtig schief. Lass uns gleich mal dafür beten, sagt meine Frau dann oft. Genau, wäre ich gar nicht drauf gekommen, komme ich oft nicht drauf. Stattdessen grüble ich lieber rum, probiere rum, lasse mich rumschubsen. Aber Jakobus schreibt, wem es an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedem gern und ohne Vorwurf gibt, steht hier. Keine Angst, dass Gott dich nicht mag, wenn du zweifelst. Oder wenn du in Anfechtung bist, wenn es dich richtig hin und her beutelt. Aber Weisheit, das ist von Gott durch den Heiligen Geist geschenkte Einsicht. Er macht dir keinen Vorwurf, sondern er lädt dich ein, dich jetzt erst recht an ihn zu halten. Praktische Lösung für das Handyproblem, wirklich. Leg dein Handy weg. Lösch Messenger. Ja, ich muss mich an die eigene Nase packen, gar nicht so einfach. Wir haben uns in unserem Leben drauf verlassen, jederzeit ständig erreichbar zu sein. Ich glaube, dass man inzwischen da auch Entscheidungen treffen muss. Geh aus der Brandung. Beende die selbstverursachte Rastlosigkeit. Beende auch die bequeme Unklarheit, in der du immer unterwegs bist. Und Weisheit meint, Weisheit ist bei Gott gekoppelt, ja nicht nur an eine clevere Idee, sondern auch, dass der Heilige Geist mich auf Gedanken bringt, auf die ich vorher selbst nicht gekommen wäre, dass ich auch eine andere Perspektive auf eine Krise bekomme. Also nicht nur aufs Problem, sage ich mal bewusst, sondern auch auf die Lernkurve. Das hätte ich ohne diesen Zerbruch nie gelernt. Diesen Weg hätte ich nie eingeschlagen, wenn Gott diese Tür nicht zugemacht hätte. Ohne meine Schwachheit hätte ich nie Gelegenheit gehabt, jemand anderem im Kummer, in Angst oder in Krankheit ein hoffnungsvolles Wort zu sagen. Das gehört für mich zum Schönsten, wenn ich das selbst erlebe, aber auch wenn ich das als Pastor im Gespräch von Menschen höre, die das nicht sagen müssen, weil der Pastor zu Besuch kommt, sondern die das bezeugen und sagen, so ist das in meinem Leben. Ich hatte wirklich keine Lust darauf. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mich getragen hat. Und ich habe in dieser Zeit so viel über Gott gelernt, wie ich wahrscheinlich ohne diese Situation nicht gelernt hätte. Deswegen mein Tipp im Zweifel, lerne von denen, die schon mutig durchgekommen sind. Und damit zum letzten Punkt für jetzt. Jetzt ist nochmal die Frage nach deiner Rolle im Zweifelsfall. Du kannst ja auf unterschiedlichen Seiten stehen, als Betroffener oder als jemand, der schon durchgegangen ist. Mittendrin stehen diese Verse 9 bis 11, das ist euch vielleicht beim Hören aufgefallen, die sind so ein bisschen merkwürdig, da geht es auf einmal um den Reichen und um den Armen, der oben ist und unten ist. Da spricht Jakobus offenbar konkrete Spannung unter den Christen an, echte soziale Spannung, die es auch gegeben hat. Erfahren wir im 1. Korintherbrief ein bisschen mehr, das hat auch mit Arm und Reich zu tun, dass die Leute kapieren mussten, da hat Gott auch was mit zu tun. Und das stürzt Menschen in eine Krise. Geht es dem anderen vielleicht besser, weil er mehr glaubt? Geht wohl auch um Erkenntnis im Glauben. Die einen rühmen sich, weil ihnen das Halleluja recht leicht von den Lippen kommt. Und andere sagen, ja, wenn es mir so gehen würde wie dem, da könnte ich auch laut Halleluja rufen. Und andere rühmen sich, weil sie so demütig, so gebeutelt oder so im Zweifel stecken, sodass man ihnen glatt eine Ehrennadel für Tapferkeit anheften müsste. Ich skizziere das mal. Das gibt es nämlich auch. Man kann den Zweifel auch vor sich hertragen und sich ein Stück in dem, ich bin halt so, ich armer, ich kann nicht anders, ich heuchle meinen Glauben wenigstens nicht wie XY. Da kann man sich auch so ein bisschen drin suhlen und schützt sich sofort davor, auch Veränderung in seinem Leben zu suchen. Und ich verstehe das so, dass Jakobus wie an anderer Stelle sagt, jetzt hör doch mal auf, dir was darauf einzubilden, auf deine Festigkeit und auf deine Sicherheit und wo du gelandet bist und welche Erkenntnisse du hast. Sondern freue dich an Jesus, der dir Halt und Würde gibt, vielleicht jetzt in diesem Moment geschenkt hat und der dir auch Würde gibt, auch wenn deine Situation so ist, dass es wirklich bescheiden ist. Worauf ich hinaus will, ist, als Gemeinde sind wir sozusagen auf beiden Seiten unterwegs. Anfechtung, Zweifel, als Leute, die schon durch sind, die das gerade vielleicht nicht kennen und Leute, die mittendrin stecken. Manche sind reif und stabil, andere sind vielleicht gerade ganz am Anfang oder mitten in der Krise. Und jetzt ist spannend, im Zusammenleben mit anderen, welche Rolle nimmst du darin ein? Was wäre, wenn es tatsächlich deine Aufgabe wäre, dass wir uns gegenseitig bei Jesus auch halten? Und dabei ist eins nochmal klar, wenn zwei Schwankende sich festhalten, dann kommen sie nicht weit. Ich weiß nicht, wer schon mal zwei Besoffene gesehen hat, die versuchen geradewegs den Weg zu gehen. Das läuft in der Regel auch nicht so gut. Das Verrückte ist, dass Zweifler sich manchmal Menschen suchen, die sie noch in ihrem Zweifel bestätigen, weil uns das erstmal so ein bisschen gut tut. Aber deswegen warnt Gottes Wort auch Menschen davor, den eigenen Zweifeln noch bewusst den Schwachen zuzutragen. Das können Theologen, Pastoren, aber auch Menschen sein, die sich vielleicht selbst so ein Stückchen von Jesus abgewendet haben. Und dann kann man sich sogar mächtig fortschrittlich oder hilfreich dabei vorkommen, wenn man anderen sozusagen noch den Weg bahnt, ja, der Zweifel, das ist super intelligent. Und deswegen mal die Frage an dich, in wessen Fahrwasser bist du selbst unterwegs? Oder in welches Fahrwasser ziehst du eigentlich andere, mit denen du unterwegs bist, hinein? Und ich will dir Mut machen, such dir Menschen, die im Glauben bewährt sind. Also nicht Frommschwätzer, sondern Leute, die wirklich durch Krisen gegangen sind. Sind nicht immer die glänzendsten. Hör auf die, die vom Training in Hindernissen erzählen und frag die mal. Das ist eine Kultur, die wir wirklich, wirklich lernen müssen als Gemeinde. Mensch, wie hast du das gemacht? Betest du mal für mich? Oder betest du mal mit mir? Hörst du mir einfach mal zu? Und ich mache dir Mut, hör Menschen zu, die sich mühen, deinem Glauben Fundament zu geben. Und trainiere deinen eigenen Glauben, um Zweifelnden zu helfen. Auch durch gute Argumente. Am besten durch die eigene Story. Denn das hat eine riesige Verheißung. Deswegen habe ich diesen aus Kapitel 5 nochmal diesen Vers angehängt, der jetzt hier nicht ist. Der war schon davor. Noch eins davor. Richtig, da ist er schon. Wenn du dir bei Gott was verdienen willst, sage ich mal, das wäre eine Möglichkeit. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder, das kann jederzeit passieren, jedem, auch mir. Und einer bringt ihn zur Umkehr, dann wisst, wer einen Sünder, und da kann man jetzt auch Zweifler einsetzen, von seinem Irrweg zurückführt, der rettet ein Leben. Zweifelsfrei ist niemand von uns. Keiner kommt, glaube ich, ohne durch. Man kann und wir sollen aber durch Anfechtungen durchgehen. Das ist nicht kuschelig, aber das ist die Botschaft von heute. Und mit Jesus stimmt Jakobus dann seine ganz eigene Seligpreisung an. Da merkt man übrigens die Verwandtschaft auch zwischen der Sprache von Jesus und der von Jakobus, so für die theologisch Interessierten, dass es so ähnliche Formulierungen sind. Glücklich ist oder selig ist, wie in der Bergpredigt. Glücklich ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das ist so mein Gedanke, für mich klingt das so. Weißt du, dass deine Siegermedaille schon mit deinem Namen geprägt ist und bereit liegt? Warum? Weil Jesus fest davon ausgeht, egal wie du dich gerade fühlst, dass du mit ihm auch durchkommst und ankommst. Deswegen mache ich dir Mut mit Jakobus. Danke Gott für Trainingseinheiten. Halte dich an die, die durch Krisen durchgegangen sind. Und vertrau darauf, dass Gott dich in der Anfechtung nicht alleine lässt. Amen. Falls ihr Lust habt, upsala, machst du mal die letzte Folie, Jonathan? Genau. Vielleicht habt ihr Lust, nachher nochmal euch zu unterhalten. Ist so ein Thema, nicht jetzt, sondern nach dem Gottesdienst oder zu Hause oder im Hauskreis oder wie auch immer, mal das mitzunehmen. Wir könnten uns zum Beispiel mit ein paar Leuten an den Antiktisch nachher noch setzen oder so, mit einem Käffchen oder so. Und mal nach uns austauschen, was macht es mit dir, Krisen als Trainingseinheiten Gottes dankbar anzusehen? Würdest du auch sagen, Haken dran, super. Und bei dem anderen, was hat sich für deinen Glauben im Zweifelsfall ganz praktisch bewährt? Und was würdest du darin anderen empfehlen? Das könnte ich mir interessant vorstellen. Jetzt loben wir Gott mit einem Lied, einem bewährten Lied von einem Menschen, der durch viele Krisen gegangen ist, der diesem Jahr übrigens einen runden Geburtstag feiert und wir deswegen immer wieder mal Lieder von ihm singen werden. Das ist Paul Gerhardt. Und wir singen Du meine Seele singe.